Ich arbeite 5 Jahre lang an der Tankstelle. Ich schließe Freundschaften, habe erste Freundinnen, entdecke Sex, nehme an Straßenkämpfen teil. Kurz, ich verlebe eine ganz normale Jugend. Ich habe ein paar Anfälle. Anfangs sind meine Freunde überrascht, aber dann erfinde ich, dass sie von höheren Mächten kommen und verschaffe mir so Respekt. Meine Freunde vertrauen mir ihren Liebeskummer an, bitten mich um Beistand bei Spannungen in der Familie. Aber ich frage die Stimme nichts. Das Erlebnis mit dem Busch hat mich zu sehr traumatisiert und mich begreifen lassen, dass uns nur Undank erwartet, wenn wir jemandem helfen. Wenn die Freunde darauf bestehen, zu erfahren, was mit mir ist, gebe ich vor, einer Geheimgesellschaft anzugehören. Nach Jahrzehnten religiöser Unterdrückung werden Mystik und Esoterik große Mode in Almaty. Eines Tages hält eine Frau in einem Geländewagen an der Tankstelle, in der ich arbeite, und bittet mich, den Tank zu füllen. Sie redet Russisch mit mir, aber sie radebrecht und hat einen starken Akzent. Ich antworte ihr auf Englisch. Sichtlich erleichtert fragt sie mich, ob ich einen Dolmetscher kenne, der sie ins Landesinnere begleiten könne. Als sie diese Worte ausspricht, erfüllt die Gegenwart des Mädchens alles. Und ich weiß, dass diese Frau der Mensch ist, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Hier ist mein Ausweg, ich darf die Gelegenheit nicht verpassen. Ich antworte, wenn es ihr Recht sei, würde ich das gerne machen. Ich sage, ich kenne alle Wege in der Steppe und in den Bergen und behaupte frech, mein Job bei der Tankstelle sei nur temporär. Ich flehe sie an, mir eine Chance zu geben. Widerstrebend macht sie einen Termin für ein Gespräch im vornehmsten Hotel der Stadt aus. Sie prüft meine Sprachkenntnisse, stellt mir ein paar Fragen zur Geografie Zentralasiens, möchte wissen, wer ich bin und woher ich komme. Sie ist misstrauisch, sagt nicht genau, was sie macht und auch nicht, wohin sie will. Verwirrt stelle ich fest, dass ich mich in sie verliebt habe. Ich kontrolliere meine Gefühle und vertraue wieder der Stimme, flehe das unsichtbare Mädchen um Hilfe an, bitte es, mich zu erleuchten, verspreche ihm, die Mission zu erfüllen, die es mir anvertraut hat, wenn ich nur diesen Job bekomme. Nachdem die Frau mich ausgefragt hat, scheint sie Vertrauen zu fassen. Sie sagt mir, was sie vorhabe, sei vollkommen illegal, erklärt mir, sie sei Journalistin und wolle eine Reportage über amerikanische Militärbasen machen, die im Nachbarland im Hinblick auf einen kurz bevorstehenden Krieg gebaut wurden. Da ihr ein Visum verweigert worden sei, müssten wir an nicht bewachten Stellen zu Fuß über die Grenze. Ihre Kontaktpersonen hätten ihr eine Karte gegeben und die Stellen eingezeichnet. Mir werde sie sie jedoch erst zeigen, wenn wir Almaty weit hinter uns gelassen hätten. Falls ich sie dann immer noch begleiten wolle, erwarte sie mich übermorgen um 11 hier in der Halle. Sie könne mir nichts weiter versprechen als eine Woche Lohn. Sie weiß inzwischen, dass ich eine feste Arbeit habe und genug verdiene, um meine Mutter und meine Großeltern zu unterstützen, und auch, dass mein Chef mir vertraut, obwohl er 3 oder 4 Mal die Krämpfe oder epileptischen Anfälle erlebt hat, wie er die Augenblicke nennt, in denen ich mit einer unbekannten Welt in Kontakt trete. Bevor sie sich verabschiedet, nennt mir die Frau ihren Namen, Esther, und weist mich darauf hin, dass sie verhaftet und abgeschoben werden würde, wenn ich zur Polizei ginge, um sie anzuzeigen. Sie sagt auch, es gebe im Leben Augenblicke, in denen wir unserer Intuition blind folgen müssten. Und dies sei so einer. Ich bitte sie, sich keine Sorgen zu machen, bin versucht, ihr etwas von der Stimme und dem Mädchen zu erzählen, ziehe dann aber vor, zu schweigen. Meiner Mutter sage ich, man hätte mir einen Job als Dolmetscher und mehr Geld angeboten und dass ich eine Zeit lang verreisen müsse. Es scheint sie nicht zu beunruhigen. Ich schlafe schlecht. Am nächsten Tag bin ich früher als sonst bei der Arbeit. Ich sage meinem Chef, es tue mir leid, aber ich hätte eine neue Arbeit gefunden. Er meint, früher oder später würden meine neuen Arbeitgeber herausfinden, dass ich krank sei. Es sei riskant, einen sicheren Job für ein Risiko aufzugeben. Aber wie meine Mutter lenkt auch er schließlich ein. Es ist, als würde die Stimme den Willen der Menschen beeinflussen, mit denen ich an diesem Tag reden muss, als ermutige sie mich, den ersten Schritt zu tun und wolle ihn mir erleichtern. Bei unserem Treffen im Hotel am nächsten Tag versuche ich Esther klarzumachen, Falls wir gefasst würden, drohe ihr die Abschiebung, ich aber würde ins Gefängnis kommen, möglicherweise für viele Jahre. Daher ginge ich ein viel höheres Risiko ein als sie. Sie müsse mir vertrauen. Ihr scheint das einzuleuchten. Wir sind 2 Tage unterwegs. Eine Gruppe von Männern erwartet sie auf der anderen Seite der Grenze. Sie verschwindet, kommt nach einer Weile frustriert und zornig zurück. Der Krieg steht kurz vor seinem Ausbruch. Alle Wege werden überwacht. Setzt sie ihren Weg trotzdem fort, so wird sie als Spionin verhaftet werden. Wir machen uns also auf den Rückweg. Esther, die zuvor so voller Selbstvertrauen gewesen ist, wirkt jetzt traurig und verwirrt. Vielleicht sollte ich ihr zeigen, dass ich schon immer auf sie gewartet habe. In derselben Nacht versuche ich, nachdem wir unsere Schlafsäcke neben ein paar Felsen ausgebreitet haben, ihre Hand zu nehmen. Sie schiebt mich zärtlich weg, sagt, sie sei verheiratet. Ich weiß, dass ich einen falschen Schritt getan habe, handle dann aber ohne zu überlegen. Da ich nichts mehr zu verlieren habe, erzähle ich ihr von den Visionen meiner Kindheit, von der Mission, die Liebe zu verbreiten, von der Diagnose der Ärzte, die von Epilepsie sprechen. Zu meiner Überraschung versteht sie genau, was ich sage. Sie erzählt etwas über ihr Leben, sagt, sie liebe ihren Mann und auch er liebe sie, aber im Laufe der Zeit sei etwas Wichtiges verloren gegangen. Sie möchte lieber weit weg sein, als zuzusehen, wie sich ihre Ehe ganz allmählich auflöse. Sie habe alles in ihrem Leben gehabt und sei trotzdem unglücklich gewesen. Obwohl sie für den Rest ihres Lebens hätte so tun können, als gäbe es dieses Unglücklichsein nicht, macht ihr der Gedanke Angst, sie könne in eine Depression verfallen und nie wieder daraus herausfinden. Also habe sie beschlossen, alles aufzugeben, Abenteuer zu suchen, die verhinderten, dass sie über ihre Liebe nachdenke. Je mehr sie gesucht habe, desto mehr habe sie sich selber verloren, sich desto einsamer gefühlt. Sie habe ihren Weg auf immer verloren und das, was wir gerade erlebt hätten, habe ihr gezeigt, dass sie sich auf dem falschen Weg befinde und darum besser in die Alltagsroutine zurückkehre. Ich schlage daraufhin vor, wir könnten doch einen weniger bewachten Pfad gehen. Ich kenne Schmuggler aus Almaty, die uns helfen könnten. Doch sie wirkt so, als habe sie jede Kraft verloren, als habe sie den Wunsch aufgegeben, weiterzugehen. In diesem Augenblick bittet mich die Stimme, Esther der Erde zu weihen. Ohne recht zu wissen, was ich da mache, erhebe ich mich, öffne meinen Rucksack, netze meine Finger mit dem Öl aus einer kleinen Flasche, das wir zum Kochen mitgenommen haben, lege die Hand auf Esthers Stirn, bete schweigend und bitte sie am Ende, ihre Suche fortzusetzen, da diese für uns alle wichtig sei. Die Stimme sagt es mir vor und ich wiederhole es für Esther. Die Änderung eines einzigen Menschen bedeutet eine Veränderung der ganzen Menschheit. Esther umarmt mich. Und ich fühle, dass die Erde sie segnet. Und wir verharren sehr lange so. Schließlich frage ich Esther, ob sie glaube, was ich ihr über die Stimme erzählt habe. Sie sagt ja und nein. Sie glaube, wir hätten alle eine Kraft in uns, die wir nie nutzen. Und zugleich denke sie, dass ich durch meine epileptischen Anfälle mit dieser Kraft in Verbindung trete. Sie hoffe auch, wir könnten das gemeinsam herausfinden. Sie habe vor, einen Nomaden zu interviewen, der nördlich von Almaty lebe und dem magische Kräfte nachgesagt würden. Wenn ich sie begleiten wolle, sei ich willkommen. Als Esther mir seinen Namen nennt, fällt mir ein, dass ich seinen Enkel kenne, was den Kontakt erleichtern könnte. Wir fahren durch Almaty, halten nur kurz, um zu tanken und Proviant zu kaufen und fahren dann zu einem kleinen Dorf in der Nähe eines vom Sowjetregime angelegten künstlichen Sees. Ich begebe mich an den Ort, an dem der Nomade lebt, und obwohl ich einem seiner Gehilfen sage, dass ich mit dem Enkel befreundet bin, müssen wir stundenlang warten, da viele Menschen die Ratschläge des Mannes hören wollen, den sie für einen Heiligen halten. Endlich sind wir dran.